Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Zurzeit erkunden wir gemeinsam den ersten Johannesbrief und beginnen diesmal mit Kapitel 3. In den vergangenen Sendungen haben wir unter anderem erfahren, wie die Gemeinschaft mit Gott möglich ist, obwohl wir sündigen und Gott der Vater nicht. Wir haben auch praktische Tipps erhalten, wie man als Kind Gottes ein Leben führen kann, das Gott gefällt. Und gerade deshalb ist das zweite Kapitel im ersten Johannesbrief so wichtig. In den nächsten Minuten werden wir nun erfahren, wie die Kinder Gottes einander richtig kennenlernen und dann auch in der christlichen Gemeinde harmonisch miteinander leben können. Außerdem wird Johannes von der Liebe des Vaters zu seinen Kindern sprechen. Dabei verschweigt er nicht, dass wir zwar in Christus leben, aber dass sich unser altes Wesen dennoch immer wieder zu Wort meldet. Im ersten Johannesbrief kann der letzte Vers von Kapitel 2 gewissermaßen als Auftakt zu Kapitel 3 angesehen werden. Deshalb möchte ich ihn noch einmal vorlesen. Johannes schreibt an die christliche Gemeinde: Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Es ist eine Sache, wenn man mit dem Mund bezeugt, dass man Christus kennt und in ihm ist. Aber es ist eine andere Sache, ein Leben zu führen, das wirklich zeigt, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Ja, es ist wunderbar zu wissen, dass wir in Christus sind, also von Gottes geliebten Sohn angenommen sind. Aber es kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, dieser bevorzugten Stellung entsprechend auch zu leben. Johannes sagt uns, dass wir von anderen Leuten vor allem an der Art und Weise erkannt werden, wie wir leben, und weniger an unseren Worten. Die Gerechtigkeit, die uns prägt, ist dabei ein besonderes Kennzeichen der Familie des Vaters und seiner Kinder. Gottes Kinder kommen nach dem Vater, sie haben seine Eigenschaften, und die Gerechtigkeit bekommen sie von Jesus Christus geschenkt. Deshalb schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief: Darin, nämlich im Evangelium, wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. In der Bibelübersetzung Gute Nachricht wird im Vers davor erklärt, was das bedeutet. Gott macht seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an, und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. Nun wieder zurück zum ersten Johannesbrief. Dort wird uns Johannes in Kapitel 3 von der Liebe des Vaters zu seinen Kindern berichten. Vers 1 lautet: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Das ist eine wunderbare Aussage, die Johannes hier macht. So würde übrigens meine eigene und recht freie Übersetzung dieses Verses lauten. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, damit wir Gottes Kinder sein können. Und wir sind es auch. Die Welt kann das nicht nachvollziehen, weil sie Gott nicht kennt. Liebe Hörer, als Christ kann ich darauf vertrauen, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes kann mit Nachdruck sagen, ich bin ein Kind Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wir hoffen nicht nur darauf, Gottes Kinder zu sein, und wir warten nicht darauf, dass es irgendwann mal soweit ist, sondern wir sind es, schreibt Johannes. Jeder Christ kann jauchzen und sich freuen und Gott dafür danken, dass er zu Gottes Familie gehört. Und ein Christ wird sich bemühen, ein Leben zu führen, das dem Vater entspricht. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, heißt es zu Beginn von Vers 1. Johannes spricht hier von einer ungewöhnlichen Liebe, die wir eigentlich nicht gewohnt sind. Gott ist derjenige, der uns liebt. Und Gott, der Vater, hat eine unglaublich große Liebe für uns. Sie erfüllt unsere Herzen dank des Heiligen Geistes. Johannes wird uns nun zeigen, wie sehr Gott seine Liebe dadurch zeigt, dass er seinen Sohn für uns hergab. Wie viele von uns kennen jemanden, der für uns sterben würde? Oder umgekehrt, für wie viele Menschen würden Sie Ihr Leben hergeben? Gott liebt uns und er hat seine Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn für uns hergegeben hat. Ich würde sagen, die größte Antriebskraft der Welt ist Gottes Liebe. Liebe ist auch die größte Antriebskraft in der menschlichen Familie. Ein Mann verliebt sich in eine Frau verliebt sich in einen Mann, und einige erbringen unglaubliche Opfer für ihren Partner. Wenn menschliche Liebe aufrichtig ist, dann ist sie etwas Wunderschönes und Nobles, und sie ist eine starke Antriebskraft. Aber Gottes Liebe für seine Kinder ist weitaus größer als alles, was wir auf der menschlichen Ebene erfahren können. Ein wahres Kind Gottes wird seine geistliche Geburt zu erkennen geben, indem es Gottes Wort befolgt. Gottes wunderbare Liebe für uns sollte ein Antrieb für uns sein. Liebe ist das, was uns dazu bewegt, für Gott leben zu wollen. Deshalb schreibt Johannes im Grunde: Seht, welch eine ungewöhnliche, andere Art der Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Johannes hat betont, dass wir in diesem Moment Gottes Kinder sind. Das bringt mich zu dem, was ich schon mehrmals über das Heil gesagt habe, und zwar, dass es in drei Zeitebenen vorhanden ist: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sprich, ich bin gerettet worden, ich werde jetzt gerettet und ich werde gerettet werden. Im Folgenden wollen wir uns diese drei Zeitformen noch ein wenig genauer ansehen. Erstens, ich bin gerettet worden. Der Herr Jesus sagte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. In dem Moment, in dem man Christus vertraut, empfängt man das ewige Leben, und man wird niemals noch mehr gerettet sein als in dem Moment, in dem man ihm vertraut. Man wird von Neuem in Gottes Familie hineingeboren. Zu beachten ist, Johannes spricht ausdrücklich zu den Kindern, also zu den Kindern Gottes. Er sagt: Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Warum tut Gott der Vater das? Weil wir seine Kinder sind. Und im Gegenzug gehorchen seine Kinder ihm und führen ein Leben, das ihm gefällt. Ich bin gerade dabei, die drei Zeitformen zu erläutern, in denen das Heil in Erscheinung tritt, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, die Gegenwart. Ich werde jetzt gerettet. Paulus schreibt an die Philipper: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Petrus wiederum schreibt: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Johannes will uns an dieser Stelle in unserem Bibeltext etwas Ähnliches sagen. Wenn wir Kinder Gottes sind, gehorchen wir Gott. Wir wachsen und entwickeln uns und bleiben im christlichen Glauben. Deshalb kann ich sagen, ich werde jetzt in der Gegenwart gerettet. Und nun kommen wir zum zukünftigen Heil. Dritter Punkt: Ich werde gerettet werden. Wenn der Herr Jesus die Seinen zu sich holen wird, wird unser Heil vollkommen. Die Sünde wird dann keine Macht mehr über uns haben, und wir werden für immer beim Herrn bleiben. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Dort geht es nun weiter mit dem zweiten Vers. Johannes schreibt: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es heißt in diesem Vers ausdrücklich: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Damit ist nicht morgen gemeint, sondern genau in diesem Moment. Das ist das Wunderbare daran. Die Welt, unsere Gesellschaft, wird uns nicht verstehen, das ist sicher, denn die Welt hat den Herrn auch nicht verstanden. Dafür ist nämlich ein geistliches Verständnis notwendig, und dieses Verständnis bekommt man nur durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist der Einzige, der dies für uns wirklich machen kann. Der Geist Gottes und nur er. Aber solange der Geist diese Gewissheit in unserem Herzen nicht bestätigt, sagt man natürlich, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Aber der Geist Gottes kann uns diese Gewissheit bestätigen, so dass man es wirklich von Herzen glauben und manchmal sogar fühlen kann. Johannes schreibt, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Ich gebe zu, dass ich mich leider nicht immer so verhalte. Ich wünschte, ich wäre ein besserer Mensch, und ich wünschte, noch besser über das Wort Gottes Bescheid zu wissen. Aber, liebe Hörer, seien Sie bitte nicht allzu sehr von mir enttäuscht, denn dann bin ich auch nicht von Ihnen enttäuscht. Es ist ja, wie Johannes schreibt, noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Weiter heißt es in Vers 2, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Das ist eine wunderbare Aussicht. Gott sieht in uns das, was er erst noch aus uns machen wird. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott mich nicht aufgegeben hat. Wenn ich in diesem Moment befürchten müsste, dass er mich aufgegeben hat, dann würde ich mich sehr entmutigt fühlen. Aber Gott sieht schon das vor Augen, was er aus uns machen wird und wozu er uns von Anfang an ausersehen hat. Über den italienischen Maler, Bildhauer und Dichter Michelangelo erzählt man sich, dass er eines Tages ein großes Stück Marmor erhielt, es betrachtete, darum herumlief und dann sagte, wie wunderschön sie ist. Einer seiner Helfer, der bei ihm stand, fragte, was meinst du, ich sehe nur ein großes Stück Marmor. Michelangelo antwortete, du siehst nicht, was ich sehe die Davidstatue. Der Helfer sah noch einmal hin und sagte wieder, ich sehe nichts als ein großes Stück Marmor. Michelangelo erwiderte, das liegt daran, dass ich sie bereits vor meinem geistigen Auge sehe. Und dieses Bild in meinem Innern muss ich jetzt noch auf dieses Stück Marmor übertragen. Und das tat er dann auch. Ganz ähnlich heißt es in unserem Bibeltext über die Christen, die Kinder Gottes, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was sie sein werden. Gott sieht bereits, was er eines Tages aus uns machen wird. Wir selbst fühlen uns eher entmutigt, weil wir uns meistens so sehen, wie wir jetzt in der Gegenwart sind. Aber Gott sieht uns so, wie wir sein werden, wenn Christus kommen wird und wir wie er sein werden. Was für eine herrliche Aussicht auf die Zukunft wir doch haben. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, heißt es weiter. Wir werden den herrlichen Christus sehen. Wir werden ihm nicht ganz genau gleich sein, aber wir werden ihm auf unsere Weise gleich sein. Schließlich werden wir keine kleinen Roboter oder einfache Nachahmungen sein. Wir werden ihm gleich sein, das schließt aber mit ein, dass wir immer noch unsere eigene Persönlichkeit haben werden. Anders ausgedrückt, wir werden wir sein. Er wird die Persönlichkeit eines jeden nicht zerstören, sondern sie vielmehr auf positive Weise zur Entfaltung bringen, damit wir den vollen Umfang der Möglichkeiten in uns ausschöpfen können. Wir werden ihm gleich sein, bedeutet eigentlich, wir werden mit ihm nicht identisch, aber unserem Wesen nach ähnlich sein. Worüber ich mich auch freue, ist die Tatsache, dass wir im Himmel jeden lieben werden und umgekehrt von jedem gemocht werden. Das wird zwar im Vergleich zu meinem Lebensumfeld heute eine ziemlich große Veränderung sein, aber ich freue mich darauf. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit Vers 3. Johannes schreibt dort, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Die Menschen, die an das Kommen Jesu glauben und die davon überzeugt sind, dass sie wie er sein werden, werden zugleich angetrieben, hier auf Erden ein reines Leben zu führen. Ich kenne keinen größeren Antrieb für ein geheiligtes Leben als die Aussicht darauf, dem Herrn eines Tages gleich zu sein. Dabei kann uns das Lesen biblischer Prophetie behilflich sein. Heutzutage führen nicht wenige Christen ein nachlässiges und schludriges Leben, halten aber große Stücke auf bestimmte prophetische Aussagen. Manch einer sagt, oh, wie sehr ich mich auf die Wiederkunft des Herrn freue. Aber die Frage ist doch nicht, wie sehr wir uns darauf freuen, sondern ob wir unser Leben daraufhin ausrichten. Sprich, ob wir uns auf die Wiederkunft des Herrn angemessen vorbereiten. Wie wir hier unten auf der Erde leben, das zeigt, ob wir wirklich auf die Ankunft unseres Herrn warten oder nicht. Wir werden eines Tages unser Ziel erreichen. Im neuen Jerusalem, unserem zukünftigen Wohnort, wird Gott alle Tränen fortwischen. Es wird keine Sorgen und kein Leid mehr geben. Noch wunderbarer ist allerdings das, was im vorletzten Kapitel der Offenbarung so beschrieben wird. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist es, was mir gefällt. Wenn ich mein Leben ganz nüchtern betrachte, muss ich eingestehen, ich bin nie wirklich der Mensch gewesen, der ich vor Gott sein wollte. Auch bin ich nie der Prediger gewesen, der ich sein wollte. Ich habe nie wirklich eine Predigt so perfekt gehalten, wie ich es mir gewünscht habe. Glücklicherweise sind die Menschen freundlich zu mir gewesen und haben nette Dinge gesagt, und ich weiß das zu schätzen. Aber ich wünschte mir, ich hätte vieles noch besser machen können. Ich bin auch nie der Ehemann gewesen, der ich sein wollte. In einer anderen Sendung habe ich schon einmal davon gesprochen, dass ich aufgrund einer Krankheit 3 Monate lang nicht arbeiten durfte. In dieser Zeit saßen meine Frau und ich oft auf unserer Veranda und schwelgten in Erinnerungen. Und wie ich so auf mein Leben zurückblickte, dachte ich bei mir, ich wünschte wirklich, dass ich ein besserer Ehemann gewesen wäre. Auch bin ich nie der Vater gewesen, der ich sein wollte. Schon manches Mal wurde mir gesagt, dass ich für meine Enkel zu viel da bin. Aber damit versuche ich wahrscheinlich nur, das wieder gut zu machen, was ich bei meinem eigenen Kind versäumt habe. Aber trotz aller Versäumnisse danke ich Gott für die Art und Weise, wie er mich geführt hat. Er ist in meinem Leben gut zu mir gewesen, und ich freue mich zum Beispiel darüber, dass ich die Gelegenheit habe, übers Radio zu vielen Menschen zu sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass er mir diese Möglichkeit eröffnen würde. Versäumnisse, verpasste Chancen, unerwartete Möglichkeiten, über all das sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Es ist wunderbar, in seiner Gnade und seinem Wissen zu wachsen. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch in der Ewigkeit. Johannes spricht in den Versen 1 bis 3 von der wunderbaren Liebe, die der himmlische Vater für seine Kinder hat. Ich bin gerettet worden, ich werde jetzt gerettet und ich werde gerettet werden. Die Zukunft wird wunderbar sein. Nun kommen wir in Vers 4 zu den 2 verschiedenen Wesensarten eines handelnden Christen. Johannes schreibt, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Das griechische Wort, das hier mit tun, also Sünde tun, übersetzt wird, bringt zum Ausdruck, dass jemand ständig sündigt, weil es ihm zur Gewohnheit geworden ist. Sicherlich kennen Sie auch solche Menschen. Auch ich habe einmal so gelebt und meine Kollegen, die damals bei einer Bank beschäftigt waren, sie lebten auch so. Wir waren nur an Frauen, Alkohol und Spaß interessiert. Wir dachten in dieser Zeit, dass es um nichts anderes im Leben ginge. In unseren Gesprächen drehte sich alles nur um unsere fragwürdigen Vergnügungen. Johannes sagt zu einem solchen Lebensstil, wer Sünde tut, wer also ständig in Sünde lebt, der tut auch Unrecht. Unrecht tun, das erinnert uns daran, dass Gott bestimmte Gesetze gemacht hat, die es einzuhalten gilt. Zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Unrecht tun bedeutet, Gottes Gesetze einfach nicht zu beachten. Die Sünde ist das Unrecht, schreibt Johannes weiter. Gott schuf das Gesetz, damit wir seine Anforderungen verstehen können. Durch das Gesetz erkennen wir außerdem, dass wir Sünder sind. Das ist der Zweck des Gesetzes. Das Gesetz wurde geschaffen, um den Menschen zu zeigen, dass sie Sünder sind. Die Sünde ist im Grunde das, was gegen den Willen Gottes verstößt. Mit anderen Worten, ein Sünder ist jemand, der den Willen Gottes nicht befolgt. Im Kindergottesdienst wurde einmal ein kleines Mädchen gefragt, wie sie die Sünde beschreiben würde. Sie sagte, ich denke, Sünde ist alles, was man gerne macht. Wissen Sie, diese Feststellung ist meines Erachtens nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt, denn unser altes Wesen missachtet den Willen Gottes in jeder Hinsicht und sündigt ständig. Paulus betont dies in seinem Brief an die Römer. Er schreibt, denn die da fleischlich sind, oder die noch ihre alte Wesensart haben, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wie sieht Ihr Leben aus? Sind Sie fleischlich oder geistlich gesinnt? Hören Sie, was Paulus weiterschreibt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Der Tod, der geistliche Tod, ist die Trennung von Gott, und davon spricht auch Johannes in unserem Bibeltext. Man kann mit Gott keine Gemeinschaft haben und gleichzeitig ein fleischlicher Christ sein. Das ist unmöglich. Manche Christen reden sehr fromm über ihr enges Verhältnis zu Gott, aber in Wirklichkeit haben sie keine Gemeinschaft mit ihm, denn sie sind fleischlich gesinnt. Aber, ich zitiere noch einmal Paulus, fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, also ungehorsam Gott gegenüber, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Paulus erklärt im Römerbrief, dass es auch schon vor dem Gesetz Sünde gegeben hat, aber zu dieser Zeit wurde die Sünde von den meisten nicht als Unrecht erkannt. In unserem Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief steht geschrieben, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Man könnte auch sagen, der beachtet das Gesetz nicht. Paulus schreibt deshalb im Römerbrief, wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Aber nun gibt es Sünden, wie Paulus an anderer Stelle erklärt. Zitat, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, wir haben in Adam gesündigt. Seine Sünde war unsere Sünde. Wie ich eben schon gesagt habe, wurde die Sünde, bevor es das Gesetz gab, oft nicht als Unrecht erkannt. Dazu äußert sich Paulus folgendermaßen. Die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Der Mensch war zu dieser Zeit ein Sünder und er gehorchte Gott nicht. Doch man konnte ihm nicht vorwerfen, ein Gesetzesbrecher zu sein, denn das Gesetz war noch nicht verkündet worden. Weiterhin steht im Römerbrief geschrieben, dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Diese Menschen, die wie Adam waren, sündigten. Und warum? Weil sie Sünder waren. Im Jesaja-Buch finden wir eine angemessene Beschreibung eines jeden ungeretteten Menschen. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Doch dann heißt es weiter, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Viele Menschen wollen, dass alles nach ihrem eigenen Willen geht. Diese drei Worte, nach unserem Willen, erzählen eine lange Geschichte. Ja, sie beschreiben ein grundlegendes Problem. Wir wollen, dass es nach unserem Willen geht. Schon das kleine Baby schreit sich die Lunge aus dem Hals. Was ist mit ihm los? Es will, dass es nach seinem Willen geht. Wir alle werden mit dieser Wesensart geboren. Aber es ist eine Wesensart, die dem Willen Gottes widerstrebt. Deshalb müssen wir von Neuem geboren werden, wenn wir Kinder Gottes sein und mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Manchmal denken die Menschen, dass sie von ihrer alten Wesensart befreit werden, wenn sie sich taufen lassen und ein Leben nach dem Vorbild Jesu Christi führen. aber diese Dinge können nicht bewirken, dass uns die alte Wesensart völlig in Ruhe lässt. Je nachdem, wie stark unser Glaube ist, werden wir die Stimme unseres alten Wesens hin und wieder hören. Dennoch, so schreibt Johannes in seinem ersten Brief, wir sind schon Kinder Gottes. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Mit diesem Bibelvers möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.